Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich total, wieder hier im alten Sünder-Supermarkt zu sein. 3 Monate lang war ich nicht da. Das ist ja viel zu lang, das geht ja gar nicht. Und da habe ich mir überlegt, was bringe ich euch heute Morgen mit? Und ich bringe euch natürlich wieder eine frohmachende Botschaft mit, aber sozusagen eine Depot-Evangeliumsspritze, mit der man sich mal so eine ganze Weile lang beschäftigen kann, bis ich dann mal wiederkomme. So wie es das beim Nazareth-Programm ja auch gewesen ist. Und ihr müsst mir nachher unbedingt mal beim Kaffee erzählen, welche Erfahrungen ihr mit den einzelnen Diensten in der Vergangenheit erlebt habt, was ihr da alles schon so gemacht und erlebt habt bei diesem Nazareth-Programm. Worum es mir jedenfalls beim Nazareth-Programm im Kern ging, ist dasselbe, worum es mir eigentlich in all meinen Predigten geht. Es ist das, worum es auch im gesamten Glauben geht, in der Beziehung zu Jesus, genauso wie in jeder anderen Liebesbeziehung auch immer wieder, nämlich um die Erneuerung der Leidenschaft. Eine Beziehung, die das verloren hat, die Leidenschaft, die ist auf Grund gelaufen, die steckt fest, die kommt irgendwie nicht mehr weiter. Und wenn das geschehen ist, dann muss neue Leidenschaft in uns entzündet werden, um den Kahn wieder flott zu machen. Und um neue Leidenschaft in der Gottesbeziehung zu entfachen, müssen wir natürlich irgendwie in irgendeiner Weise mit Gott in Kontakt treten. Und deswegen will ich euch heute Morgen ein paar hoffentlich hilfreiche Gedanken zum Thema Gebet predigen. Denn mit Gott in Kontakt treten, Gott küssen, sich mit Gott vereinen, mit der ganzen Leidenschaft, zu der wir fähig sind, das heißt Gebet. Und genau da liegt auch das ganze Problem. So, vielleicht haben einige von euch noch die alte Liedzeile von Bapp aus dem Jahr 1982 im Ohr. Eine Zeit, in der einige von uns, wie auch ich selbst, noch jung waren. Und da hieß es, wenn sich das Beten lohnen würde, was meinst du wohl, was ich dann beten würde? Und ich finde, das trifft doch irgendwie den Nagel auf den Kopf, wenn es um das Thema Gebet geht. Egal ob zu Hause oder in Gebetsveranstaltungen der Gemeinde, wenn man wirklich das Gefühl hätte, dass das Beten sich lohnen würde, dann wären die Gebetsveranstaltungen doch total überlaufen. Dann wären die doch voll. Dann würden wir doch da alle hinrennen. Und diese Analyse unserer Gebetsmotivation ist zunächst auch gar nicht schlimm oder despektierlich. Auch die Bibel weiß darum, dass alles Bitten und Beten von der Gewissheit lebt, dass es erhört wird. Und dass es stirbt, sobald diese Gewissheit zweifelhaft oder hinfällig wird. Man kann eben nicht immer von unerfüllten Hoffnungen leben. Aber, und dafür will ich heute plädieren, man kann immer wieder neue Dinge ausprobieren. Nach dem Motto, wenn du etwas erleben willst, was du noch nie erlebt hast, dann musst du etwas tun, was du noch nie getan hast. Es gibt da so eine Falle, in die wir Menschen immer wieder reintappen. Wenn etwas nicht richtig funktioniert, dann denken wir sofort, dass wir einfach nur zu wenig davon getan haben. Und dann tun wir einfach noch mehr vom Gleichen und hoffen so, unser Ziel zu erreichen. Das funktioniert aber nicht. Und im Christentum schon mal gar nicht, weil es im Christentum eben nicht um Leistung, sondern um Gnade geht. Und so sind wir auch beim Thema Gebet immer wieder auf dem Weg, tun immer wieder neue Schritte und entdecken dabei auch Neues. Und in Bezug auf diesen Weg trifft Wolfgang Niedecken von der alten Band Bapp dann auch mit der letzten Zeile des Songs den Nagel ins Kreuz. Wir sind alle zusammen auf dem Kreuzweg, etwa da, wo man das dritte Mal fällt. Und irgendwo zwischen diesen beiden Liedzeilen, wenn das Beten sich lohnen würde und wir sind alle auf dem Kreuzweg, sind all die unüberschaubaren Hilfestellungen zum Thema Gebet angesiedelt, die wir so auf dem Büchertisch kaufen können, und das schlechte Gewissen des normalen christlichen Durchschnittsbeters. Und was mich in dieser Misere immer wieder tröstet, ist der Gedanke, es ist doch schon mal viel besser, auf dem Kreuzweg zu sein, als auf dem Holzweg. Es ist viel besser, auf dem Kreuzweg zu sein, als auf dem Holzweg. Das ist eine gute Perspektive, wenn man sich irgendwie so fertig fühlt und denkt, irgendwie kriege ich das mit dem Gebet nicht auf die Reihe. Und das kann man sich dann immer wieder sofort sagen, ja, okay, ich schaffe das nicht, aber es ist besser, auf dem Kreuzweg zu sein und das dritte Mal hingefallen zu sein, als auf dem Holzweg zu sein. Was kann man also dann danach tun, wenn man sich jetzt damit getröstet hat? Und dann stellt sich die Frage, worum geht es eigentlich im Gebet? Geht es da um diese tiefen Seufzer, dass man so emotional sein muss? Oder geht es um gut strukturiertes, programmatisches Gebet? Ist Gebet ein Programm, das sich der Laie vielleicht gar nicht leisten kann, weder von der Zeit noch von der Kompetenz her? Ist Gebet vielleicht doch nur was für Hauptamtliche oder Arbeitslose und Rentner? Das kann ja irgendwie auch nicht sein, ne? Was sagt also Jesus eigentlich dazu? Jesus sieht den Kern des Gebets weder in der Zeit noch in den brillant beherrschten Formeln. Jesus sagt, wenn ihr betet, dann sollt ihr keine Rituale herunterleiern, wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Was Jesus damit sagen will, ist, mach doch einfach nur dein Herz auf vor Gott und vertrau dich ihm an, der dich liebt. Und dann lass einfach mal fließen, was da fließt. Schau mal, was da passiert und was da kommt. Und deswegen schreibt mein alter Freund Klaus Douglas völlig zu Recht in seinem Buch Glaube hat Gründe: Spiritualität ist Freude an Gott. Sie ist die Erotik unserer Gottesbeziehung. Das Herzstück aller Spiritualität aber ist das Gebet. Lebendiges Gebet hat eine viel größere Bandbreite als das, was wir unter Gebet zu bezeichnen pflegen. Und ich finde, er hat recht. Gebet ist eine abenteuerliche Entdeckungsreise von Liebenden. Alles andere ist doch keine Kunst. Alles andere ist doch irgendwie kalter Kaffee. Das ist höchstens eine blasse Erinnerung an das, was Gebet eigentlich in unserem Herzen anrichten will. Und wenn man so auf der Suche nach der Weltformel ist, dem heiligen Gral der blauen Blume des Gebets in der Bibel, dann stößt man im Neuen Testament bei den vielen unterschiedlichen Worten, die im Deutschen alle mehr oder weniger auch als Beten übersetzt werden können, ganz schnell auf ein ganz bestimmtes Wort, und das ist das Wort Proseuchomai. Das ist das, was Jesus immer gemacht hat, ja, wenn er zum Beispiel wie in Markus 1, Vers 35, wie es da geschrieben steht, und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und proseuchomaite dort. Proseuchomai ist sozusagen das grundlegende Programm des Gebets, das Betriebssystem des Gebets, ohne dass man zwar Gebet einschalten kann, ohne dass aber die Programme nicht laufen. Ohne Proseuchomai haben zum Beispiel Gebetsmärsche, strategisches Gebet oder was es sonst noch an organisierten Gebetsarten gibt, gar kein Leben. Proseuchomai bezeichnet umfassend jede Art von in Verbindung treten mit Gott. Und das hatten die Jünger bei Jesus gesehen. Die haben gemerkt, das ist etwas, was über eine gewöhnliche Methode hinausgeht. Und das war etwas, was sie auch gerne lernen wollten. Und so bitten sie ihn eines Tages darum, als sie wieder mal gesehen haben, wie glücklich Jesus im Gebet wirkte. Und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten. Lehre uns proseuchomein. Lehre uns so wie du in Verbindung zu treten mit Gott. Was tut Jesus daraufhin? Er erklärt es ihnen nicht dolle, sondern er lehrt sie das Vaterunser. Er weist die Jünger wieder einmal darauf hin, auf die vertrauensvolle Liebesbeziehung zum Vater im Himmel. Mit Gebet beschreiben wir also grundsätzlich einfach nur die kommunikative Beziehungsaufnahme zu Gott. Und diese kommunikative Beziehungsaufnahme zu Gott kann natürlich verbal ausfallen, indem man Worte spricht, indem man auch ein niedergeschriebenes Gebet spricht, mit dem viele andere auch schon gute Erfahrungen gemacht haben, also Psalmen beten oder andere gute Sachen, eben wie das Vaterunser oder so. Die kommunikative Beziehungsaufnahme zu Gott kann aber auch nonverbal ausfallen, so wie jede andere Kommunikation auch. Auch ein Tanz, eine Umarmung, ein Bild, eine Skulptur, die Gemeinde putzen oder ein herzliches Lachen kann Gebet sein. Man kann das Gebet eben nicht auf bestimmte äußere Formen festlegen, weil man die kommunikative Beziehungsaufnahme zu Gott damit einsperren würde. Und ich bin sehr froh, dass du vorhin das Gebet vorgelesen hast, wo dieser Mensch mit Down-Syndrom vorkam. Denn das stelle ich mir immer so vor, ja, ein Mensch mit Down-Syndrom wird, wenn er für einen anderen um Befreiung von dämonischer Belastung betet, sein Befreiungsgebet mit schwererer Zunge den Dämonen entgegenschleudern als andere. Und trotzdem wird es wirken. Es liegt nicht daran, ob du brüllst oder die richtigen Worte findest. Es liegt an dem, was in deinem Herzen ist. Ein Taubstummer muss sein Lobpreislied mit den Fingern singen. Und wenn gar nichts mehr geht, dann lässt man sich eben durch die heilige Ruach vertreten, formerly known as der Heilige Geist. Römer 8, Vers 26, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Und dieses sich vertreten lassen durch den Heiligen Geist, das geht so einfach, dass es jeder von uns schon einmal getan hat. So, wenn ich verzweifelt bin in einer Situation oder über einer Situation und wenn mir auch gar kein Ausweg mehr einfällt, den ich Gott im Gebet vorschlagen könnte, dann entringt sich doch fast wie von selbst so ein tiefes Seufzen deiner Seele. Und du sagst so, ach. Und dieses Seufzen benutzt die heilige Ruach ganz offensichtlich als ein Trägersignal für eine authentische göttliche Datenfernübertragung. Und das ist doch mal eine gute Nachricht. Denn wenn wir Römer 8, 26 tatsächlich ernst nehmen, dann beten wir jeden Tag eine ganze Menge. Denn ich seufze eine ganze Menge so den Tag über, weil ich in komplizierten Situationen nicht immer weiß, was getan werden muss. Und dann kommen wir tatsächlich auch in etwa dem Gebot nach, zum Beispiel aus 1. Thessalonicher 5, ohne Unterlass zu beten. Ne? Also wie macht man das ansonsten? Mit Seufzen geht das schon ganz gut hin, ohne Unterlass den ganzen Tag zu beten. Aber auch dieses Seufzergebet zeigt natürlich, dass es beim Gebet grundsätzlich nicht so sehr um methodische Aktionen geht, als vielmehr um unser beständiges Sein in Gottes Gegenwart. Und erst aus dieser grundsätzlichen Verbundenheit mit Gott entwickeln sich dann die anderen programmatischen Ausdrucksformen des Gebets, wie das Vaterunser zum Beispiel als grundlegende Matrix für unser gesprochenes Beten oder auch andere Gebetsprogramme für die Obrigkeit, für alle Heiligen, für die Ausbreitung des Evangeliums und was es sonst noch alles im Neuen Testament gibt. Vom tiefen Seufzer über das 24-Stunden-Gebet bis hin zum strategischen Städtefreibeten geht es letztendlich im Kern immer nur um das eine, um die Liebesbeziehungsaufnahme zweier Herzen, nämlich dem Herzen Gottes und deinem Herzen. Und wenn wir da irgendwie nicht weiterkommen und einfach nicht das Gefühl haben, dass das Beten sich lohnt, dann müssen wir nicht einfach mehr von dem Alten tun, sondern dann müssen wir auf das Alte verzichten und dürfen auch einmal etwas von dem Neuen ausprobieren, das wir noch nie gemacht haben. Und tatsächlich gibt es eben neben Proseuchomai noch eine ganze Vielfalt weiterer Wörter für Gebet im Neuen Testament, die geradezu zum Ausprobieren einladen. Und ich will euch jetzt einmal 9 Gebetsformen vorstellen, die man alleine oder besser noch mit anderen zusammen im Hauskreis oder so ausprobieren könnte, indem man sich mal ausmacht, dass man für einen ganzen Abend lang oder für eine Stunde lang oder nur für eine Gebetssession ausschließlich nur in dieser einen speziellen Gebetsform betet. Und ich glaube, da kann man eine ganze Menge dabei erleben. Und wir werden jetzt natürlich in der Predigt relativ schnell durch diese 9 Formen hindurch rasen. Wir reißen sie nur an, aber ihr wisst ja, wie immer gibt es das Skript der Predigt, die Folien, Bibelstellen, alles, was ich heute sage, natürlich zum Download auf der Gemeinde-Homepage. Das erste Wort für neue Gebetserfahrung ist das Wort Aineo. Aineo heißt, sich einklinken in den ewigen Lobpreis der Engel und einander alles erzählen, was man je von Gott gesehen und gehört hat. Und so finden wir dieses Aineo-Gebet in Lukas 2, Vers 13 und 20, wo es heißt, Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten. Da steht dieses Aineo-Wort. Und das ist das eine Aineo-Geschehen in Vers 13, wo die Engel den Hirten quasi durch ihren Lobpreis etwas von Gott erzählen. Und nachdem die Hirten sich das dann im Stall angeschaut hatten, kehrten sie zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Die Hirten klinken sich jetzt also bei den Engeln ein und reflektieren mit ihrem eigenen Aineo-Lobpreis alles, was sie von Gott gesehen und gehört hatten im Stall von Jerusalem. Und mir gibt diese Gebetsart immer wieder ein ganz besonderes Grundgefühl, wenn ich mir bewusst mache, dass ich mich mit meinem Gebet, entweder, egal ob ich alleine jetzt bete oder ob ich mit anderen zusammen bete, dass ich mich mit meinen Worten hier auf der Erde in den ewigen, unsichtbaren Lobpreis der Engel mit einklinke und dass ich einer von den himmlischen Herrschern bin. Das passiert aber nicht so von alleine, sondern das muss man sich bewusst vor Augen halten. Ich bin nicht ganz allein mit meinem Gebet und meinen Worten. Ich bin nicht von allen verlassen, sondern ich bin einer von den himmlischen Herrschern. Und ich bin mit einer ganzen Wolke unterwegs. Darum geht es in dieser Gebetsart. Da muss man sich aktiv reinversetzen und das vielleicht auch eine ganze Zeit lang einüben. Wenn man sich das mal so versucht vorzustellen und sich das einen ganzen Abend lang gegenseitig erzählt, wie man Gott begegnet ist, was man alles schon von Gott gesehen und gehört hat, das wäre doch mal eine ganz besondere Gebetserfahrung. Und zwar so, dass man Gott dabei direkt anspricht. Weißt du noch, Jesus, als du mich damals aus dem Schlamassel gerettet hast? Und weißt du noch, wie ich gestern entdeckt habe, wie geduldig du doch eigentlich bist? Und dergleichen mehr. Und dass man Dinge im Gebet erzählt von Gott. Das zweite Wort für neue Gebetserfahrung ist Aiteo. Und das heißt, konkret etwas haben wollen. Und das dann auch so penetrant und konsequent wie ein Kind fordern und wünschen. Dazu ermutigt uns zum Beispiel Matthäus 21, Vers 22. Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Also würde ich vorschlagen, dass wir mal wieder anfangen, mehr zu begehren. Mehr auf unsere Lust zu achten. Und am Anfang eines Gebets erst einmal alles zu sammeln, wonach sich jeder einzelne Gebetsteilnehmer aus tiefstem Herzen sehnt und dann loslegen und vor Gott quengeln. Ne? Wenn man Aiteo heißt, dass man etwas begehrt und vor Gott quengelt. Und beim Quengeln ist man ja nicht ehrfürchtig. Ne? Einige erinnern sich vielleicht noch dran, wie das war zu quengeln. Ne? Wie lange begehrst du etwas? Nur einmal? Ach Gott, das wäre ganz nett, wenn du mich heilen würdest. Nein, natürlich nicht, sondern du betest so lange, bis du es bekommen hast. Also, wäre es in dieser Gebetsart, um die einzuüben, mal dran, all deine Sehnsüchte mal aufzuschreiben, so wie Post an den Weihnachtsmann, und dann loszulegen und diese Liste ständig vor Gott hinhalten und ihn anquengeln, dass man das haben will. Und es nicht einfach dann sagt, ach naja, vielleicht willst du es ja doch nicht, oder so, wenn du willst, vielleicht kannst du mich heilen oder so. Das Kind sagt das nicht zu seinem Vater. Das Kind sagt, ich will. Ich will geheilt werden und das dürfen wir auch in dieser Gebetsart tun. Das dritte Wort für neue Gebetserfahrung ist Boao. Und Boao erinnert nicht zu Recht, zu Unrecht an Boah, ey. Und meint tatsächlich auch erstauntes, jubelndes Brüllen. Wie in einer aufgeregten Menschenmenge oder auf einem Marktplatz, wo jeder versucht, den anderen zu übertreffen mit der Sache, die er am besten findet. Und das wäre doch mal ein Gebetstreffen, bei dem alle wild durcheinander brüllen und jeder versucht, den anderen zu übertreffen mit Anpreisungen der Güte Gottes. Neben diesem erstaunten, jubelnden Brüllen geht es hier in dieser Gebetserfahrung aber auch noch um ein anderes Brüllen. Denn öfter ist es bei Boao auch so wie der Schrei Jesu am Kreuz. Ein Brüllen aus tiefer Not und großem Schmerz. So wie es in Lukas 18 dann heißt, Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte es bei ihnen lange hinziehen. Wow ist auf jeden Fall ein sehr lautes Gebet und eignet sich für Situationen, die einem wirklich am Herzen liegen. Also wenn du wirklich Schmerzen hast, dann flüsterst du nicht mehr und sagst, ach lieber Gott, es wäre ganz nett, das haut mich jetzt gerade so um, ja, ich sterbe hier und könntest du nicht mal so eingreifen. Das passt irgendwie nicht dazu, sondern wenn du wirklich dran bist an einem, dann muss es auch mal laut sein. Dann kann man auch mal in den Wald gehen, wenn man die Nachbarn nicht stören will, und sich einen Ort suchen, wo man laut sein kann. Das vierte Wort für neue Gebetserfahrung ist Deomai. Deomai ist das demütige Flehen, das aus der Erkenntnis des eigenen Mangels heraus erwächst. Mit dieser Gebetsart können wir Gott zum Beispiel für uns und andere um Vergebung anflehen, so wie der Zauberer Simon in Apostelgeschichte 8 für sich um Vergebung flehen soll. Oder wie Paulus in Römer 10 für sein Volk, die Juden, fleht: Das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden. Mit Deomai kann man aber auch dafür plädieren, dass Menschen Lust zur Mitarbeit in der Gemeinde bekommen, wie in Matthäus 9. Oder auch darum betteln, dass wir am jüngsten Tag bestehen können, wie in Lukas 21. Wacht nun und fleht zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Nehmt euch einfach mal eines dieser vier genannten Felder vor und kommt einen Abend lang in dieses Flehen hinein. Damit kann man nicht gleich von 0 auf 100 starten, sondern man beginnt erstmal das Normal sozusagen, bis man so spürt, dass man wirklich ein Anliegen dafür hat in seinem Herzen. Und dann muss man weitermachen. Und dann kommt man in ein Flehen hinein. Gesundheit. Das fünfte Wort für neue Gebetserfahrung ist Erotao. Erotao meint zwar nicht das erotische Gebet eines David vor der Bundeslade, wie der Klang vermuten lässt, aber Erotao ist doch die intimere Gebetsart, bei der man persönliche Bitten und Fürbitten in einem Zweiergespräch vor Gott bringt. So wie Jesus in Johannes 14: Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Erotao ist das Gespräch zwischen deinem Freund Gott und dir. Da, wo niemand sonst zuhört und wo du auch nicht mehr besonders performen musst, damit die anderen doch denken, was du für ein frommer Held bist. Mit Erotao sagst du dem Herrn einfach, wie es ist. Ungeschminkt und in ganz eigenen Worten und an allen Orten. Auf der Bettkante, hinterm letzten Regal im Archiv, auf einem Berggipfel oder in der Diskotoilette, wo auch immer. Und das ist eine unglaublich befreiende Erfahrung, mit Gott reden zu können, so wie mit einem Freund, einfach so von Du zu Du, so wie man es auf der Seele hat. Eine Erfahrung, die man nicht verpassen sollte. Also mindestens die fünfte Gebetserfahrung solltet ihr dolle einüben. Die sechste neue Gebetserfahrung ist Eucharisteo, das werden wir gleich nachher miteinander erleben. Eucharisteo heißt Danke sagen. Danke sagen, wie beim Tischgebet oder eben beim Abendmahl. Deswegen nennt man es ja auch Eucharistiefeier, weil es eine Dankesfeier ist, in der wir uns bei Gott bedanken. Danke sagen für erfahrene Wohltaten Gottes. Und darum ist die Eucharistie im wahrsten Sinne des Wortes die gute Antwort durch denjenigen, der keine Gnade verdient. Wie es in Kolosser 1, Vers 12 heißt, dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Eine Eucharistiefeier ist also keine katholische Erfindung, sondern könnte ein evangelischer, freikirchlicher, fester Bestandteil jedes Gottesdienstes und jedes Treffens werden, dass man sich auch ohne Brot und Wein einfach mal eine ganze Weile lang nur bei Gott bedankt und weiter nichts tut. Und wenn ihr das mal ausprobiert, werdet ihr merken, das ist schwerer, als man denkt. Denn spätestens beim fünften Dankgebet wird man sagen: Danke, Herr, dass du dieses so oder so machen wirst. Kennt ihr vielleicht auch aus Gebetsgruppen, ne? Man fängt an mit Dank und beim dritten, vierten Satz ist man schon dabei, Gott wieder was vorzuschlagen. Man sagt noch Danke am Anfang, aber ist schon wieder dabei, in der Fürbitte zu sein. Einfach nur mal dankbar zu sein. Danke, dass ich atme. Danke, dass das Blut durch mich fließt. Danke, dass die Glocken gerade läuten und dass mir das gut tut, dass ich das schön finde. Was auch immer. Alles, was du gerade erlebst. Einfach nur mal Danke sagen. Ihr werdet merken, das ist gar nicht so einfach. So, das siebte Wort für neue Gebetserfahrung ist Gonypeteo. Und bei Gonypeteo, das finde ich so cool, geht es um Kniebeugen. Und Kniebeugen sind nicht nur zur körperlichen Ertüchtigung da, sondern sie sind ein Ausdruck der Umkehr und der Ernsthaftigkeit. Eine Zeit lang knien vor Gottes Angesicht zu verbringen, ist eine intensive Form des Gebets. So zum Beispiel Lukas 5, als er bei Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Oder auch Römer 14, denn es steht geschrieben: So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Mit fortschreitendem Alter ist diese Form des Gebets schwieriger, aber es gibt natürlich Hilfsmittel dafür. Es gibt so Knie-Gebetsbänke, die kann man sich hinten auf die Beine legen, damit die nicht einschlafen. Es ist total super, ja. Habe ich auch zu Hause lange gehabt, ja. Oder man hält sich so am Bett fest, das geht auch. Zu dieser Form des Gebets können andere Formen, wie zum Beispiel das gesprochene Gebet, dazukommen, müssen aber nicht. Es reicht auch einfach nur der körperliche Ausdruck, dass du einfach mal, solange du das schaffst, auf den Knien liegst, in Gottes Gegenwart. Das achte Wort für neue Gebetserfahrung ist wieder ein lautes Wort, das Wort Grazo. Und das klingt ja schon allein vom Wort her äußerst interessant, wie auch Boau oder Erotao. Kratzo meint Schreien und Brüllen, indem man nur noch laute Töne, aber keine verständlichen Worte mehr hervorbringt, bis man nur noch eine kratzige Stimme hat. Es wird mit dem Geschrei von Epileptikern, Gebärenden und am Kreuz Sterbenden verglichen. Und so müssen wir uns dann Römer 8, Vers 15 vorstellen, wo es heißt: Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen: Aber lieber Vater. Das klingt ganz entspannt, aber da steht statt rufen dieses Wort Kratzo. Also brüllen. Aber! Und das dürfte doch mal ein interessantes Gebetstreffen werden, das vielleicht zu der Willen-Busch-Erfahrung verhilft. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's danach ganz ungeniert. Auf jeden Fall zeigt uns auch diese Gebetsart, dass die kommunikative Beziehungsaufnahme zu Gott etwas ganz Ursprüngliches ist, etwas, das zutiefst zu uns gehört und das Gebet nichts mit gutem Benehmen zu tun hat. Unser erster Gedanke, das habe ich hier, glaube ich, auch schon mal in einer Predigt gesagt, unser erster Gedanke, wenn wir auf Gott zugehen, darf nicht heißen: Hoffentlich bin ich damit nicht angeeckt, sondern unser erster Gedanke muss sein: Hoffentlich bin ich auch laut und ehrlich genug gewesen und tatsächlich zu Gott durchgedrungen. Darum geht es nämlich. Das neunte Wort für neue Gebetserfahrungen ist Proskyneo. Proskyneo bedeutet grundsätzlich küssen. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten, wenn wir in der Bibel von Anbetung lesen. Es geht darum, Gott zu küssen. Es geht darum, ihm ganz nahe zu sein. Und mit Nähe und Intimität hat es unser Gott ja sehr. Gott ist ein Gott der intimen Nähe, was schon daraus ersichtlich ist, dass er ein dreieiniger Gott ist. Vater, Sohn und Heilige Ruach in einer so innigen Liebesbeziehung, dass sie tatsächlich nur ein einziges Wesen sind. Das wird jedenfalls auch ein interessanter Gebetsabend, wenn alle Jesus Küsse zuwerfen. Und wie beim Küssen auch, liefert man sich in der Proskynese dem Partner total aus. Und daraus ist dann die andere äußere Form dieser Gebetsart entstanden, nämlich das Niederfallen, das sich zu Boden werfen, um damit Gott zu verehren und anzubeten. Wie zum Beispiel in Matthäus 14, die aber in dem Boot waren, die warfen sich vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Gesegnet ist, wer dabei eine Fußbodenheizung hat. So, das waren jetzt mal 9 Impulse aus dem Neuen Testament durch 9 griechische Wörter, die alle für das Wortfeld Gebet stehen können. Und mit diesen 9 Wörtern für Gebet erwarten uns eben auch 9 unterschiedliche Gebetserfahrungen in der kommunikativen Beziehungsaufnahme mit Gott. Und wenn man alle diese Formen einmal richtig ausgekostet hat und entdeckt hat, dass sich das Beten wirklich lohnt, um mal wieder auf den Anfang der Predigt zurückzukommen, dann wird man hoffentlich auch wie Bab beten, was das Zeug hält. Beten auf Teufel komm raus, beten für Sand im Getriebe und jede Klofrau bekäme Riesenapplaus. So heißt es nämlich bei Bab in dem Lied, wenn das Beten sich lohnen täte, in der letzten Strophe. Grundsätzlich ist es auf alle Fälle so, beten ist normal und deswegen absolut alltagstauglich und in unserem Alltag praktisch umsetzbar. Und beten ist auch wiederum etwas ganz Besonderes und deswegen absolut alltagstauglich und in unserem Alltag praktisch umsetzbar. Und ganz egal, wie wir beten, wichtig ist dabei, dass wir uns immer bewusst machen, Gott freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Er will uns zuhören. Gott schaut nicht auf unsere Aussprache und auf den Satzbau, sondern er schaut auf die Sprache unseres Herzens. Wenn du also einfach du selbst bist, wenn du betest, dann ist dein Gebet gut. Auf alle Fälle. Was auch immer du da tust. Eine der schönsten Aussagen über Gebet in der Bibel möchte ich gern an den Schluss stellen. 2. Mose 33, Vers 11. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie Freunde miteinander reden. Wie mit einem Freund dürfen wir mit Gott reden. Und das ist doch wirklich was Besonderes. Ich meine, wenn Gott die kommunikative, wenn Gebet die kommunikative Beziehungsaufnahme zu Gott ist, also zu dem Wesen, das alles geschaffen hat, das Sichtbare und das Unsichtbare, und der Allerstärkste im ganzen Universum ist, und wenn dieser Gott mich Freund nennt und auf einer solchen Ebene mit mir leben will, dann würde ich doch sagen, lohnt sich das Beten auf alle Fälle. Unabhängig von der Form und unabhängig davon, was daraufhin passiert. In diesem Sinne, lasst uns beten, was das Zeug hält. Beten auf Teufel komm raus. Beten für Sand im Getriebe und jede Klofrau bekäme Riesenapplaus. Und lasst uns mutig nach neuen Wegen suchen, wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Gebete nicht mehr durchdringen. Denn es gilt auch hier wie überall im Leben, wenn du etwas erleben willst, was du noch nie erlebt hast, dann musst du etwas tun, was du noch nie getan hast. Also, ladet euch das Skript runter und dann geht auf die Abenteuerreise in das Land des Gebets. Und dabei wünsche ich euch von ganzem Herzen Gottes reichen Segen und überschäumende Freude. Amen.